Hallo und herzlich willkommen zum Helden und Visionäre Podcast. Mein Name ist Georg Stedner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Heute zu Gast ist Walter Stuber von Gemeinhard Service. Gemeinhard Service ist ein Gerüstbauunternehmen, was sich auf diesem Gebiet sehr spezialisiert hat. Aber es hat sich noch auf einige andere Sachen spezialisiert. Heute sprechen wir vor allen Dingen um die persönliche Transformation, die Walter erlebt hat, über wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens, aber auch über die Misserfolge und wie es ist, kurz vor dem Auszustehen. Ganz vieles von dem, das Walter aus seiner Erfahrung hier mitgeben kann und von dem du lernen und profitieren könntest, das besprechen wir leider nicht. Die Zeit für diese Aufnahme war zu knapp. Walter Stuber, sein Partner Dirk Eckert und auch die Mitarbeitenden von Gerhard Service haben eigentlich einen typischen Handwerksbetrieb. Aber sie haben zusätzlich gesagt, okay, wir wollen ein gemeinwohlorientiertes, enkelfähiges Unternehmen hier aufbauen oder weiterentwickeln. Also wir wollen dieses Unternehmen dorthin weiterentwickeln. Und genau dieser Wandel, da gehen wir in dieser Folge gar nicht so sehr ein. Und ich glaube, diese außergewöhnlichen Entscheidungen, die sie getroffen haben und diese außergewöhnlichen Entwicklungen, die sich ergeben haben, das nicht zu sehen, das finde ich wirklich schade. Weil du als Zuhörer oder als Zuhörerin D könntest unheimlich davon profitieren. Und was mir da alles so im Kopf noch herumschwebt, was eigentlich eine weitere Folge sein könnte, das will ich jetzt hier mal kurz sagen. Warum möchte ich das sagen? Naja, ich möchte dir die Möglichkeit geben zu sagen, wow, das möchte ich gerne alles hören, indem du einfach kommentierst, wo auch immer du diese Folge siehst, wo auch immer du Informationen zu dieser Folge bekommst oder mir auch direkt schreiben über LinkedIn, einfach mit einem Wort Fortsetzung, dann ja, können wir das gerne machen. Also, worüber haben wir beispielsweise nicht gesprochen? Also die Einzelheiten, zum Beispiel wie es gelungen ist, den Fall in den finanziellen, aber auch in den persönlichen Abgrund zu stoppen. Und das ist teilweise wirklich ja, wörtlich genannt, gemeint. Und dann auch die Erfahrungen, also mit der Gemeinwohlökonomie und warum sie sich dazu entschlossen haben. Was man dabei dann auch sieht, dass die aufgrund dieser Gedanken in Richtung Nachhaltigkeit vieles in Frage stellen, also Materialien, die sie nutzen und ob sie die in Zukunft verwenden werden, da sind wir auch nicht drauf eingegangen. Welche Veränderungen sich dadurch mit den Mitarbeitern, aber auch mit den Zulieferern ergeben haben. Also dieser Fokus auf Umwelt, ja, was macht das in dieser Zusammenarbeit? Und sie sind dann auch nach außen gegangen, haben Umfragen in Schulen gemacht, ja, weil das ihre zukünftigen Mitarbeiter sind. Und sie haben dabei einige wirklich interessante Antworten bekommen. Über die haben wir leider auch nicht gesprochen. Also du merkst gerade, was mir persönlich hier einfach fehlt und warum ich denke, ja, wir müssen da nochmal ran. Aber ich möchte das gerne auch hören, ob du das ähnlich siehst. Weil was sie auch noch gemacht haben, ist, sie haben ja einen Handwerksbetrieb. Aber es ist ihnen gelungen, hier eine auf Vertrauen basierte Zusammenarbeit aufzubauen, die zwischen der Geschäftsführung und den Mitarbeitern ja, vorhanden ist, sodass die Mitarbeitenden sich auf die operative Arbeit konzentrieren und da auch die Verantwortung übernehmen. Und wiederum die Geschäftsführung ja, sich auf die Weiterentwicklung des Unternehmens fokussiert. Und ich habe zu dem Thema schon einige Bücher gelesen, aber das so in der Praxis mal zu hören, würde mich persönlich auch nochmal unheimlich interessieren. Und ja, dann so zum Abschluss, es ist nicht immer nur das Wachsen und die größeren Aufträge zu nehmen, sondern auch diese Entscheidung, zu den Unternehmenswerten passende Aufträge zu nehmen. Und was das bedeutet, also diese großen Aufträge zu nehmen oder eben passende Aufträge zu nehmen, was verändert sich dadurch? Das haben wir auch nicht besprochen. Also du merkst hier gerade, ich bin auf der einen Seite super zufrieden, du wirst es gleich hören, mit diesem Podcast. Es ist ein super toller Podcast, weil Walter hier sehr offen war und einen sehr guten Einblick gegeben hat. Aber was wir alles nicht besprochen haben, das ist oft gar nicht sichtbar. Also von daher, du hast hier die Möglichkeit, schreib mir einfach einen Ruf hinein, Fortsetzung, und wir machen das. Warum konnten wir das alles nicht machen? Naja, der Grund dafür, dass diese Folge etwas kürzer ist, zeigt die Enkelfähigkeit. Denn Walter war es wichtig, seinen Enkel von der Schule abzuholen. So, und jetzt habe ich viel geredet. Jetzt hörst du dir diesen Podcast an und ich wünsche dir viel Spaß, viel Inspiration dabei und dass du hiervon schon viel mitnehmen kannst. Und wenn du noch mehr mitnehmen willst, dann melde dich bei uns, dann machen wir das möglich. Danke. Heute habe ich zu Gast Walter Stuber von der Gemeinhardt Service GmbH. Und ich möchte direkt da so reinspringen mit so einem Gedanken, den ich super spannend finde. Gemeinhardt Service GmbH macht komplexen Gerüstbau. Und warum passt das hier in den Podcast? Dazu gleich mehr. Aber an der Stelle, Walter, du hast diese Unternehmung übernommen, obwohl du nie hättest Gerüstbau machen können. Kannst du dazu mal was sagen? Warum nicht? Und wie ist es dazu gekommen, dass du das übernommen hast?
Hallo Georg. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe schon immer als Kaufmann in einem Unternehmen gearbeitet oder in Unternehmen gearbeitet, die mit Gerüstbau zu tun hatten. Aber selbst bin ich ab und zu mal im Gerüst gestanden, weil die Mitarbeiter das sehen wollten, dass ich das kann. Aber ich habe zwei Handicaps. Handicap Nummer eins ist, ich bin nicht höhentauglich. Überhaupt nicht. Handicap Nummer zwei, ich bin gehbehindert. Ich konnte bis zum 52. Lebensjahr mit einer Spastik konnte ich gehen. Man hat gesehen, dass ich behindert bin, aber seit dem 52. Lebensjahr brauche ich Krücken. Also ich gehe mit Gehhilfen jetzt. Hm. Und es war nie meine große Herausforderung, auf die Gerüste zu gehen. Ja, ich hatte einen sehr guten Blick für Höhen. Ja, ich habe von einem ehemaligen Chef mal erklärt bekommen, wie man gut nach oben zählt, weil die Handwerker früher waren sehr präzise. Und da sind die Fallrohrhaken. Ja, die Fallrohrhaken in den Häusern sind alle 2 Meter festgemacht worden, teilweise alle Meter. Also konnte man ganz einfach die Fallrohre hochzählen. Ja, dann hat man gewusst, wie hoch das Gebäude ist. Länge hat man unten messen können am Boden. Ab und zu bin ich natürlich auch raufgegangen. Da gibt es ein paar tolle Episoden, wie ich das gemacht habe, wie ich das überlebt habe. Ja, und ja, ich habe immer Menschen gefunden um mich herum, so auch heute mein Mitgesellschafter Dirk Eckert, der war Gerüstbauer, kann ins Gerüst einsteigen, kann Gerüste montieren. Also habe ich immer Menschen gefunden, die mir geholfen haben, das perfekt zu machen.
Das ist jetzt, glaube ich, schon mal ein spannender Einstieg, weil vielleicht einige von den Hörern fragen sich jetzt, okay, aber hier geht es ja auch in diesem Podcast um Transformation. Aber warum habe ich diesen Einstieg auch gewählt? Weil ich eben merke, dass es Menschen gibt, und ich zähle mich nicht ganz dazu, aber es gibt Menschen, die erstmal außerhalb dessen, was eigentlich möglich ist, ganz normal handeln. Also sie sagen einfach, das ist ja, ich habe da eine Einschränkung, aber warum soll ich das nicht machen? Also und da gibt es andere, die dann genau diese Einschränkung sehen, oh, ich kann das nicht. Also obwohl ich einen Lebensweg hatte, der bei mir auch recht schwer war, also von einem Hauptschüler dann zum Chipentwickler, dann zum Unternehmer, habe ich immer auch unheimlich an mir gezweifelt. Und da jetzt auch mal an der Stelle nochmal, ich hatte jetzt gerade das Gefühl, aber vielleicht ist dem ja gar nicht so, Hast du an dem gezweifelt, dass, das zu können, das zu machen? Oder war das eben so, ja, da ist die Möglichkeit, dann mache ich das?
Zur Schule ist es so, dass ich natürlich auch vorgesehen war für die Sonderschule damals, weil Behinderte gehen ja grundsätzlich zur Sonderschule. Ich muss ehrlich sagen, ich kann die Episode immer so sagen, wenn eine Versetzung in die nächste Klasse war, war das immer relativ schwierig. Ich war nicht der beste Schüler. Ich hatte eine Grammatik- und Rechtschreibschwäche, mit der habe ich jahrelang zu kämpfen gehabt. Dank ChatGPT ist die Sache für mich jetzt erledigt. Ich weiß, wie das geht und ich schreibe heute fehlerfrei und toll. Vorher habe ich immer Ghostwriterin gehabt, wo mir geholfen haben, die Texte ordentlich zu schreiben. Aber bevor ich das Zeugnis dann vergeben worden ist, bin ich meistens über den Weinkeller gegangen, habe Kartoffeln mitgenommen, ein paar Flaschen Wein, im Hühnerstall haben die Eier geholt, ja, und bin dann in die Schule gegangen, habe meine Lehrer bestochen. Da bin ich immer so krapp oben drüber gekommen in die nächste Klasse. Also sitzen geblieben bin ich in der Hauptschule nicht, ich war aber auch keine Leuchte. Mein Traumberuf war Landwirt. Und weil ich Landwirt werden wollte, habe ich gedacht, Mensch, Landwirte, die verdienen das Geld mit Schleue, also schlau zu sein, ja, also nicht mit guten Schulnoten, sondern schlau zu sein. Ich habe auch eine landwirtschaftliche Lehre begonnen, habe aber dann nach einem Vierteljahr festgestellt, dass es aufgrund meiner Gehbehinderung nicht geht, ja, und dann war das so, meine Eltern und ich auch persönlich habe die Firma Leiergerüste gekannt, die waren bei uns am Ort in Baden-Württemberg. Da ist dann mal gefragt worden, ob die Möglichkeit gibt, als Feinmechaniker zu arbeiten oder als Kaufmann. Und Feinmechaniker wollte ich nicht machen, das hat mir nicht so der Spaß gemacht, sondern ich habe mir vorgestellt, Kaufmann zu werden, war aber nie mein Traum, selbstständig zu sein. Das war nicht mein Traum. Also den Traum hatte ich nie. Sondern ich bin mit 20 Jahren bin ich dann nach München gekommen als Urlaubsvertretung für die Firma Leiergerüste. Habe dann dort aufgehört, eine junge Frau kennengelernt, ist aber nichts draus geworden, leider. Und bin dann in eine Dachdecker- und Spenglerei, Gerüstbau gegangen, habe mich dann weiter qualifiziert und war irgendwann bei der Firma Gerüstbau Gemeinhardt in München gelandet. Der Herr Gemeinhardt hat einen Niederlassungsleiter für Ostdeutschland gesucht und so bin ich hier nach Roßwein, Sachsen gekommen, 1993, also vor 30 Jahren. Und der Herr Gemeinhardt hat sich aus persönlichen Gründen entschieden, 2000 nach der Baukrise von 1998 bis 2000 die Niederlassung zu verkaufen. Und da habe ich zum Spaß gesagt, ja, das kaufe ich.
Da jetzt so einfach zu sagen, oh ja, das kaufe ich, spannend, aber du warst natürlich auch schon eine Zeit lang da drin und wusstest dadurch auch, was du da machst. Oder wie ist dieser Entscheidungsweg da gewesen?
Der Entscheidungsweg war relativ holprig und sehr kompliziert. Es ist um sehr viel Geld gegangen und nach der Baukrise war das auch sehr schwierig. Ich bin dann zur Bank gegangen, habe mal gesagt, was ich Geld haben möchte. Dann haben die mich fast ausgelacht. Ja, ich wollte 4,5 Millionen D-Mark haben. Das war aber nur 50% des Bestandes der Gerüste vom Herrn Gemeinhardt. Also über 80 Sattelzüge mussten wir abfahren. Dann haben die zu mir gesagt, da kommen wir mal zu fünft. Und wenn jeder 200.000 Euro Eigenkapital, 200.000 D-Mark Eigenkapital hat, dann können wir darüber sprechen. Ja. Ich hatte einen größeren Teil des Geldes, meine Mitgesellschafter nicht. Also haben wir den Herr Gemeinhardt gefragt, ob er uns jedem ein Privatdarlehen gibt. Das hat er getan. Jeder hat ein Privatdarlehen bekommen. Und wir haben dann 1 Million privat eingebracht in die Firma, 4,5 Millionen von der Bank bekommen. Und dann haben wir eine Firma gehabt mit 5 Gesellschafter, mit 5 Geschäftsführer, haben daraus 3 Firmen gegründet und sind dann richtig baden gegangen.
Okay, das hört sich spannend an. Das sind gerade Dinge, die ich so vorher gar nicht gesehen habe. Geht da nochmal rein. Hört sich gerade sehr spannend an. Was heißt baden gegangen? Womit?
Wir haben dann nach 2-3 Jahren ganz schnell festgestellt, dass die Unternehmer, die angetreten sind, aus verschiedenen Gründen angetreten sind. Der eine hat gesagt, ich möchte eine hohe Kapitalanlage haben. Wenn ich rausgehe, möchte ich viel Geld verdienen. Ich und Dirk sind rangegangen mit dem Hintergrund, wir geben es in die nächste Generation. Zwei weitere Gesellschafter haben das gesehen, jetzt und hier viel Geld. Und wenn wir zusammen am Anfang in ein Seminar gegangen wären und hätten über Werte gesprochen, hätte ich mit meinen christlichen Werten ganz schnell festgestellt, mit euch mache ich das nicht. Vielleicht mit Dirk, ja, wenn wir das später nochmal gemacht haben gemeinsam. Und für Dirk war eins klar und das hat er mir auch signalisiert. Ich bin kein Christ, ich bin im Osten nicht so erzogen worden. Ja, ich habe davon nichts erfahren. Aber ich akzeptiere christliche Werte. Und das ist für mich ganz klar, wo wir uns so unseren Punkt, wo wir uns verständigen darauf. Ich akzeptiere christliche Werte. Und das war für mich maßgebend. Wir haben 2006 haben uns von den ersten zwei Gesellschaftern getrennt, 2012 vom dritten Gesellschafter. Und auch da hatten wir eine ganz schwierige Phase von 2010 bis 2012. Wir haben immer den Traum gehabt, große Aufträge bringen, große Gewinne. Das musste ich auch lernen, da gehen wir mal nachher nochmal drauf ein. Das ist nicht so, große Aufträge bringen nicht unbedingt große Gewinne. Und wir haben 2012 sind wir vor einer Fast-Insolvenz gestanden. Es hat zwei Möglichkeiten gegeben. Ich und Dirk bringen wieder je 100.000 Euro in die Firma, neues, frisches Geld, und verzichten auf weitgehendste Geschäftsführergehälter. Wir mussten zwei, drei Jahre lang mit 1.500 Euro auskommen. Das war eine harte Zeit. Da war die Entscheidung, ja, wir machen die Bude dicht. Mit 50 Mann, wir gehen in die Insolvenz. Oder wir legen das Geld nach, und wenn wir das Geld reinlegen, dann machen wir aber anders weiter. Und wie sieht anders aus? Das mussten wir zuerst definieren. Und wir haben dann jemanden kennengelernt, der hat uns das Buch Big Five for Life empfohlen. Und das Buch haben wir gelesen. Und jeder hat für sich 5 Big Fives festgelegt. Und über die haben wir diskutiert. 3 geschäftliche und 2 private hier. Und über die haben wir darüber diskutiert, wie wir die erreichen. Und ein Big Five von mir war zum Beispiel, Mitarbeiter und Kunden zu Fans machen.
Dieses Buch Big Five for Life, was ja auch eine Reihe ist, wo noch so ein paar andere Themen dazu, also da muss ich sagen, dieses Big Five for Life selber, das ist ja eher persönlich, und dann gibt es aber, die Reise geht weiter, ist es, glaube ich, was halt dann sehr gut aufzeigt, wie man das eben in einem Unternehmen integrieren kann. Und ich muss ehrlich sagen, das war auch eine unheimliche Inspiration für mich selber. Ja, aber dann darauf sozusagen ein klassisches handwerkliches Unternehmen danach auszurichten. Und da sind wir, glaube ich, jetzt genau bei dem, was hier diesen Podcast auch ausmacht, nämlich zu sagen, okay, wir haben hier bestimmte Ziele, wir wollen nicht nur einfach Geld Gewinn schöpfen aus einem Unternehmen, sondern wir wollen auch mit diesem Unternehmen etwas, in dem Fall vielleicht sogar für die Gesellschaft und Ähnliches, beitragen. Und ihr habt dort ganz große Schritte gemacht. Vielleicht, wir können vielleicht gleich nochmal ein bisschen so in diese Entstehungsgeschichte zurückgehen, aber vielleicht so ein bisschen so ein Einblick, damit diejenigen jetzt so in die Zukunft, also in die Gegenwart, was von damals gesehen sozusagen in die Zukunft war. Was hat sich daraus entwickelt? Also was macht ihr mittlerweile alles, um kein normaler Handwerksbetrieb zu sein, sage ich jetzt mal so sehr simpel gesagt?
Ja, 2012 war der Kongress christlicher Führungskräfte in Leipzig. Und da war ich, und da habe ich den Jürgen Frey von Tempus kennengelernt. Der hat das Buch dortmals geschrieben gehabt, Mein Freund der Kunde. Das hat so ganz genau auf das gepasst, Kunden zu Fans zu machen. Und wir haben dann den Jürgen Frey engagiert im Unternehmen, uns das Unternehmen komplett neu aufzustellen. und die Kunden zu Fans zu machen. Wir haben dann eingeführt NPS, das ist ein Bewertungsverfahren, dass man also sagt, okay, es wird gezählt, 10 und 9, 8 und 7 ist neutral und 6 bis 1 Bewertung ist negativ. Und die 6 bis 1 werden im Verhältnis gesetzt von 7 zu 8. Und eine gute Bewertungsformel ist zum Beispiel Porsche. Porsche hat also hier vielleicht 75 Punkte. Ja, und wir haben gesagt, okay, das streben wir auch an. Fiat hat zum Beispiel 30 NPS und in vielen in der DAX-Welt wird NPS sehr hoch bewertet. Ja, einen guten NPS hat sehr gute Kunden mit guten Kundenbewertungen, auf der anderen Seite aber auch sehr hohe Erträge oder Ertragswert. Jetzt war für uns natürlich so, wir hatten 200.000 Euro nachgezahlt, wir hatten nochmal 200.000 Kredit von der Sparkasse bekommen zum Überleben, nochmal 200.000 für die Sächsische Aufbaubank und selber hat man kein Geld bekommen. Da ist der Elan auch nicht so groß. Ja? Aber wir haben gesagt, wir wollen ein NPS mindestens von 75 erreichen. Wir wollen so gut werden wie Porsche. Das ist heute immer noch unser Antrieb. Wir wollen aber nicht Porsche werden, sondern wir wollen Ferrari werden. Ja? Das ist unser Antrieb, wo wir in der Früh aufstehen für das. Und es ist so, wir haben dann ganz relativ schnell nicht nur Tempus reingeholt, für die Beratung, sondern wir haben auch den New York Knobloch geholt von ABC Personal, der uns geholfen hat, die besten Mitarbeiter einzustellen. Wir haben dann einen 6-stufigen Einstellungsprozess eingeführt, Mitarbeitergespräche eingeführt im Unternehmen, also jährliche Mitarbeitergespräche nach einem gewissen Schema und haben geschaut, wo stehen wir mit unseren Mitarbeitern? Und das Gleiche haben wir dann gemacht und haben dann gesagt, ja, liebe Mitarbeiter, ihr dürft in Dirk und mich bewerten. Und wenn wir 2 Jahre schlechter sind wie 2,5, verlassen wir das Unternehmen als Geschäftsführer, bleiben aber Gesellschafter. War natürlich herausfordernd. Was machen jetzt die Mitarbeiter? Und für mich war das spannend. Der Dirk ist mit 1,4 bewertet worden, ich mit 1,6. Dann habe ich mir danach das Buch Die Cheffalle vom Jürgen Knoblauch besorgt. Und nach ungefähr 80 Seiten habe ich das Buch in die Ecke gegangen und habe gesagt, so ein Scheiß. Ja? Und da ist nur drin gestanden, wenn du gute Unternehmer haben willst, dann musst du dich persönlich verändern. Nur wenn du dich selbst veränderst, hast du auch tolle Mitarbeiter. Und das, was wir dann geschafft haben, jetzt die Jahre, kann ich mal ganz einfach runterbrechen. Wir haben uns dann die besten Berater geholt, die besten Berater auf dem Markt. Wir haben Peter Savchenko da gehabt, per Alleinstellungsmerkmal. Wir haben Hermann Scherer da gehabt. Wir haben Boris Grundl waren wir zum Seminar. Also wir haben Top-Leute, waren wir zu Seminare oder haben wir hier im Unternehmen gehabt. Zur Beratung, Vorträge, Seminare. Johannes Wart ist zum Beispiel einer sehr bekannt, ja, für Motivation der Mitarbeiter. Und es ist heute so, dass wir nur noch 30% der Mitarbeiter von früher haben, gewerbliche Mitarbeiter. Den Umsatz haben wir erhöht um 30% und die Gewinne verdreifacht. Ganz einfach. Auf den Punkt gebracht, wenn ich jetzt als Zahlenmensch das mal anschaue. Wenn ich das auf die andere Seite betrachte, ist es heute so, dass wir regelmäßig jedes Jahr zwischen 3 und 5 Auszubildende ausbilden. Es ist auch schwer für uns, sie zu bekommen. Aber was uns und mich in Dirk ausmacht, wir sind Typen, wir machen einfach. Einfach machen.
Da finde ich unheimlich spannend. Das sind jetzt alles auch vieles Unternehmendaten gewesen. Und ja, das ist das Wichtige halt, um das überhaupt aufrechtzuerhalten. Auf der anderen Seite sind aber unheimliche ja, eine unheimliche Belastung und auch dann privat ja nicht besonders viel, was da rausgekommen ist während des Ganzen. Also für mich ist da so eine Riesenschere, die da aufgeht im Endeffekt, weil genau so in so einer Situation, wo man selber unheimlich unter Druck ist, dann aber genau so zu handeln, Moment, wo wollen wir hin? Ja, wie war das? Also kam da dann auch der Gedanke, sind wir auf den richtigen Weg? Okay, wir holen uns jetzt die ganzen tollen Leute dort rein, aber lassen wir uns so berieseln? Also ich denke mal, so ein typisches Beispiel ist, man liest sehr viel und handelt nicht. Ne? Du hast gerade gesagt, ihr seid Macher auch, aber genau das will ich nochmal sozusagen herauszeigen. Man liest sehr viel und macht nichts, man geht sehr viele Seminare und dadurch passiert nichts.
Ja,
also wie war das jedes Mal umzusetzen?
Mein Thema ist so, in einem Seminar und das Tagesgeschäft danach setzt man 3% um. Also wenn man echt gut werden möchte, muss man die Seminare 10-mal besuchen, dann kann ich 30% von dem, was der da vorne erzählt. Dann bin ich aber schon gut, ja. Also ich kann das nie, was der da vorne erzählt, werde ich nie erreichen, weil das sein Job ist. Der hat es schon 10, 20 Jahre dann gemacht oder 5 Jahre. Und ich, wenn ich da hinkomme, dann komme ich aus dem Seminar raus und gehe ins Tagesgeschäft. Und dann kann ich 3% umsetzen. Mehr geht nicht. Also meine Mitarbeiter haben auch immer gesagt, das ist beim Seminar oder irgendwo in einer Mastermind-Gruppe, da liest ein Buch, mal sehen, was nächste Woche kommt. Ich habe ganz viele Bücher gelesen. Ja, aber man muss ich auch sagen, bis zum 27. Lebensjahr kein Buch angerührt, auch nicht gelesen, nicht viel gelesen. Weil ich immer in der Schule, weil ich so schlecht war und immer was angestellt habe, habe ich dann irgendwelche Psalme 100-mal schreiben müssen. Ja, das hat man schon zum Hals rausgehängt. Ja, und ich habe dann auch Geschichten, christliche Geschichten in der Schule 100-mal abschreiben müssen, weil ich irgendwas angestellt habe. Also war ich schon geheilt davon. Also, aber ich habe dann irgendwann ganz konsequent angefangen zu lesen. Und heute habe ich ganz einfach, ich lese 2-3 Bücher gleichzeitig, aber immer nur 2-3 Seiten, jeden Tag. Dann habe ich nach einem gewissen Zeitraum habe ich die Bücher auch fertig. Ja. Und ich habe was gelesen, ich habe was mitgenommen. Ja. Und das bringt mir was. Aber ich muss wieder zurückkommen, da habe ich meinen Dirk bewundert. Beim Dirk war der Mittelpunkt seine Familie. Bei mir war der Mittelpunkt die Firma. Und wo ich das Buch vor 2-3 Jahren gelesen habe, heute jetzt, habe ich festgestellt, Mensch, du warst da beruflich erfolgreich, aber das interessiert doch gar kein Mensch. Viel interessanter wäre gewesen, ich wäre in der Familie erfolgreich gewesen, weil da hast du viel mehr Fans, deine Kinder sind da die Fans, wo sagen, hey, ich hatte einen tollen Papa, der hat Zeit gehabt für mich. Und bei mir ist es noch ein bisschen anders, durch meine Krankheit, oder ich hatte noch eine zweite Krankheit, ist auch keine Krankheit. Ich habe einen Gendefekt und aus diesem Gendefekt kann ich keine eigenen Kinder zeugen. Und ich habe später von meiner zweiten Frau die Kinder adoptiert. 3 Kinder. Und für mich wäre es viel wichtiger gewesen, jetzt im Nachhinein, kann ich es nicht mehr regeln, viel mehr Zeit für die Kinder zu haben, für die Familie zu haben. Und da muss ich sagen, das merke ich jetzt immer mehr, dass das ein ganz großer Fehler war. Und ich beneide die Unternehmer, die sich rausnehmen und Zeit nehmen für ihre Kinder und die Kinder wichtiger sind und sagen, das ist mein wichtiger Pol, da kann ich abends heimgehen, da habe ich Ruhe, da habe ich Stabilität, da kann ich mir auftanken. Und da kann das der Dirk richtig gut. Der Dirk hat da mehr und auch Freunde. Ich habe also hier in Ostdeutschland nicht die Freunde gefunden, wo ich finden hätte wollen, ja, weil ich mich so fokussiert habe auf die Arbeit. Und irgendwann nach mehrfachen Coachings, was ich gemacht habe, bin ich dann draufgekommen, was mir das ganze Leben gefällt hat, war eigene Selbstliebe. Ich war schon ein Macher und habe getan und nach vorne gegangen. Und irgendwann habe ich mich dann mit dem inneren Kind beschäftigt. Und dann bin ich vor einem Jahr ungefähr, habe ich ein Buch in die Hand bekommen von Norbert Gobal, Ehrliches Mitteilen. Und dann habe ich festgestellt, Mensch, du kannst ja gar keine Freunde finden. Irgendwann in deiner Kindheit ist irgendwas passiert, ja, vielleicht auch aus einem Trauma meines Vaters oder meiner Mutter in Kriegszeiten, wo mich so belastet hat, die ganzen Jahre, ja, dass ich gar keine Beziehung, eine nähere Beziehung aufbauen kann. Und daran habe ich gemerkt, ich kann Leute nicht umarmen, ja, oder wenn mich jemand umarmt, ja, jemand Fremdes oder auch vielleicht näher bekannt, das kann ich nicht vertragen. Also ich habe kenne ganz viele Leute, aber eine enge Beziehung kann ich nicht aufbauen.
Erstmal großes Dankeschön, dass du hier so offen bist und auch über so persönliche Dinge sprichst. Das ist mir in diesem Podcast immer sehr wichtig, weil ich denke immer, egal worüber wir hier reden, es sind immer persönliche Gespräche, es ist immer etwas Persönliches, es ist ein persönliches Leben und damit in diesem Leben passieren Dinge und manchmal führt das zu irgendeinem Erfolg, manchmal eben auch nicht. Und wir selber können genau bei diesem Weg einfach lernen. Also ich bin ja genau auch so, dass ich auf diesem Weg immer mich viel gelernt habe, weil ich vorher auch sehr eingeschränkt war. Also ähnlich wie du, eben bei mir war es so, als Chip-Entwickler, alles war rational. Also ich habe nur gesagt, okay, wenn ich ein Problem habe, dann löse ich das. Aber Emotionen und so weiter konnte ich selber mit mir selber auch gar nicht so umgehen. Und das hat sich in den letzten Jahren geändert. Und daher hier nochmal danke, dass du das so offen teilst. Und du hast bei unserem Vorgespräch auch gesagt, dass du, wenn du dich früher kennengelernt hättest, sage ich mal so, ich glaube, du hast es nicht so geframed, aber dass du dein altes Ich, wie das teilweise war, heute nicht mehr so, nicht mehr so damit umgehen könntest, weil du ein schwieriger Mensch warst. Kannst du dazu nochmal was sagen und was hat das dann in dir ausgelöst?
Also ich habe jetzt mehrere Phasen durchgemacht und ich war früher also der so bekannt als Tyrann, ja, auch bei meinen Mitarbeitern. Vielleicht zu Hause auch, weiß ich nicht, hat mir noch niemand so direkt gesagt. Aber in der Firma schon, also wenn einem Lagerplatz einer was eingestapelt hat und es ist nicht akkurat gewesen und sauber, dann bin ich im Dreieck gesprungen, habe das Fenster aufgemacht, habe rausgeschrien und wenn er blöde Antwort gegeben hat, habe ich ihn rausgeschmissen. Ganz einfach. Und so war ich bekannt. Jeder wusste, dass ich sehr aufbrausend bin, wenn irgendwas nicht klappt und was funktioniert. Und aus der ganzen Sache bin ich natürlich rausgekommen. Ich habe dann ein Coaching gebucht. Ich habe die Monika Pilica, die kenne ich jetzt sehr lange. Bei der habe ich ein Coaching gebucht und die habe ich über Christen in der Wirtschaft kennengelernt. Und das hat mir geholfen. Ich habe dann auch weitere Coachings dann von anderen Personen nochmal bekommen. Aber ich bin der Meinung, dass man als Unternehmer, und das merke ich immer mehr, umso erfolgreicher bist du wirst, umso einsamer wirst du. Ja. Viele sagen, ja, das kannst du vielleicht daheim in der Familie erzählen. Du kannst die Familie nicht ständig mit einem Blödsinn von der Firma belasten. Und die verstehen das auch gar nicht. Meine Frau war im Dreischichtbetrieb als Mechatronikerin 25 Jahre lang. Ich habe meiner Frau ganz oft viele Sachen nicht erzählt. Erst wenn es mal so ganz eng war, dann musste ich mal was sagen. Ja, wenn es finanziell auch privat eng wurde. Aber ansonsten habe ich versucht, meiner Frau so wenig und auch meine Kinder so wenig wie möglich aus der Firma zu erzählen. Und du wirst dann recht einsam. Und du kannst, ich habe wohl einen Mitgesellschafter, wo man mal sprechen kann drüber. Aber wenn es dann für dich eng wird, redest du dann auch nicht mehr. Und da ist gut, wenn du jemand hast zum Coaching. Zum einen Seite. Ich habe auf der anderen Seite meinen christlichen Glauben, mein Gebet. Richtig. Aber es ist wichtig, dass Unternehmer miteinander offen sprechen. Ja. Und das passiert teilweise jetzt in Mastermind-Gruppen. Ich bin jetzt seit drei Jahren in einer Mastermind-Gruppe, da nur Gerüstbauer sind. Das ist vor Corona entstanden. Und bin jetzt ja normalerweise auf der Abschiedswelle. Ich habe den Kalender weitergeschoben, habe die einzelnen Seiten abgerissen. Ich habe noch 23 Monate als Geschäftsführer hier im Unternehmen. Bin gerade in der Suche des Nachfolgers. Ich habe wohl jemanden im Kopf, aber es sind auch Bewerber da für die Nachfolge. Und wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, bin ich dann als Gesellschafter und Geschäftsführer am 31.03.26 weg. Und bin jetzt gerade in der Vorbereitung mit der Joanna Miltitz dabei. Ich habe sie im Coaching kennengelernt, eine Mastermind-Gruppe aufzubauen für Betriebe, das Wissen, das ich viele Jahre angeeignet habe und sie als im Coaching angeeignet hat, gemeinsam in Mastermind-Gruppen weiterzugeben und zu teilen. Dass ich so meinen Lebensstandard teilen, ja. Und in den letzten 2, 3 Jahren bin ich dann draufgekommen, der Schlüssel des Lebens ist Dankbarkeit. Und ich habe meine ehemalige Ghostwriterin, die Sabine Langenbach, mit der, wo wir, ich und Dirk zusammen, 3 Bücher geschrieben haben, die ist heute Dankbarkeitsbotschafterin. Ein Beruf, den gibt es normalerweise auch nicht, aber es fehlt uns einfach am Danke.
Kannst du mal was zu diesen 3 Büchern sagen? Was handeln die? Wie heißen die?
Wir haben eine Kreativzeit in unserem Unternehmen eingeführt. Freitagnachmittags war Kreativzeit. Und freitagsnachmittags, nach dem Mittagessen, haben wir dann eine Liste gehabt, die ist immer fortgeschrieben worden mit kontinuierlicher Verbesserungsprozess, mit verrückten Ideen. Und die hat schon 350 Themen gehabt da drauf. Und wir haben also nicht das Beste rausgesucht, sondern wir haben oben angefangen und haben dann nacheinander die Verbesserungen probiert umzusetzen. Manchmal haben wir auch festgestellt, dass manche vielleicht noch nicht reif sind heute, das zu verbessern. Und irgendwann hat mein Gesellschafter Dirk gesagt, Mensch, den ganzen Scheiß, was wir jetzt die ganzen Jahre hatten, müssten wir mal aufschreiben. So, fast Insolvenz, Gesellschafter, Vision, Ziele, so die Idee, ja. Und dann habe ich gesagt, das liest doch unsere Mitbewerber lesen doch das gar nicht. Das ist ja gar nicht interessant für die. Und da haben wir gesagt, wir könnten ein Buch schreiben. Und dann haben wir unsere Ghostwriterin gefragt, die ist Sabine Langenbach, und da haben wir gesagt, hey, kannst du dir vorstellen, mit uns gemeinsam ein Buch zu schreiben? Und da haben wir herausgefunden, dass sie schon selber Bücher geschrieben hat, verschiedene Themen. Und dann sind wir auf die Reise gegangen und haben ein Buch geschrieben. Das erste heißt Mutmacher, das Praxishandbuch von 2 verrückten Unternehmern. Das zweite heißt Mutmacher, das Praxishandbuch von 5x5 Gründerinnen und Gründer. Da haben wir dann Gründer, Startups gesucht, die da jeder einen Beitrag schreiben. War schwierig, weil wir gesagt haben, es kostet 200 Euro. Das war für manche viel zu viel Geld. Aber gut, okay, das Buch ist entstanden. Dann haben wir natürlich auch ganz viele Gastbeiträge zugelassen. Also uns Leute geholt, die uns als Gastbeiträge geschrieben haben. Das erste Buch hat 150 Seiten, das zweite Buch hat 120 Seiten, hat ein komisches Format, ein Hochformat, so wie eine Speisekarte war das. Hat ganz viele Seiten zum Selberarbeiten. Also im ersten Buch geht es hauptsächlich um Vision, Ziele, Strategie. Wie mache ich's? Hat aus dem wirklichen Leben von uns erzählt. Das dritte Buch ist so dann ein bisschen kleiner geworden. Es waren dann verschiedene Blogbeiträge von mir, vom Dirk Eckert. Dirk und ich schreiben an 15 verschiedenen Blogs. So jeden Monat oder im Monat 2, 3 Mal. Also 15 verschiedene. Sind 12 sind aber technische Sachen, Blogs. Und der Dirk schreibt bei dirkeckert.de seinen eigenen Blog. Dann schreibt der Dirk echtsächsisch.blog. Ich schreibe walterstuber.de und ich schreibe jetzt bei mehrdanke.de schreibe ich ab und zu jetzt was. Und die Geschichte daraus muss ich aber noch mal ein bisschen ausholen, das ist vielleicht ganz wichtig. Die Bücher sind am Anfang gar nicht gelaufen, ja. Und wir haben dann ein Hörbuch gemacht, wir haben dann Kindle gemacht und so angelaufen, so gebläppert. Wir haben 3000 Stück gedruckt, wir haben noch ein paar da. Aber was wir dann gemacht haben, das war sowas Verrücktes. Das kann man keinem erzählen. Ich war in einem Mastermind von ABC Personal beim Jörg Knoblauch. Und der sagt mir, du Walter, du hast dich angemeldet für einen Flug nach USA. Und ich sage, nö, habe ich nicht. Das war meine erste Reise nach USA. Ich sage, aber ich wollte schon immer in die USA. Ich fliege mit. Das erste Mal sind wir geflogen nach New York und Boston. Da habe ich meine Schwiegertochter mitgenommen, weil meine Frau nicht mit wollte. Beim zweiten Mal bin ich nach Silicon Valley geflogen. Und wo wir nach Silicon Valley geflogen sind, ohne Englisch, habe ich meine Frau dabei gehabt. Und dann habe ich im Facebook rausgefunden, dass da eine Gruppe gibt, German in San Francisco. Und da habe ich reingeschrieben, wenn ich in den USA bin und habe da ein paar Schwierigkeiten mit der Sprache, mit der Verständigung, mit dem alles, was dort ist, ob ich dann und mir jemand helfen kann. Und da hat eine Kerstin Weidmann mich angeschrieben, die ist Pfarrerin von einer deutsch-amerikanischen Kirche. Damals, ja. Heute ist sie in New York in einer deutsch-amerikanischen Kirche, aber damals war sie in San Francisco. Und da hat sie mir geschrieben, ja, Walter, du kannst auch in die Kirche kommen mit deiner Frau. Am Sonntag, da haben wir einen deutschen Gottesdienst. Da bin ich darüber geflogen nach Amerika, habe Silicon Valley besucht und San Francisco. Silicon Valley war eine Unternehmerreise. Komme von der Unternehmerreise wieder heim. Da sagte Dirk, du, nächstes Jahr will ich auch nach Amerika. Silicon Valley. Ich sage, gut, machen wir. Aber wenn wir wieder nach Amerika gehen, da sind wir ein bisschen verrückt, dann lassen wir unser Buch ins Englische übersetzen als Kindle-Version. Gesagt, getan, haben in Amerika die Kerstin Weidmann kontaktiert und haben gesagt, kannst du dir vorstellen, dass wir eine Buchlesung machen in deinem Gemeindesaal deiner Kirche? Also haben wir das Buch in Englisch übersetzt, haben ein paar Codes mitgenommen nach Amerika, ein paar Herzen dazu, ein paar Schachteln dazu, haben das drüben zusammengebaut und haben eine Buchlesung Sonntag früh um 10 in Amerika gemacht. Wir können natürlich kein Englisch, aber wir haben einen Pressesprecher und der, dem seine Freundin kann perfekt Englisch simultan übersetzen. Die haben wir dann auch mitgenommen und haben in Amerika dann eine Buchlesung gemacht. Ich und Dirk.
Ja, wer jetzt nicht das Gefühl hat, dass da hier zwei Macher sind, die einfach mal Dinge machen, also einfach machen, so wie das sagt, das würde mich jetzt wundern. Ich habe jetzt hier fast ein Problem. Und zwar habe ich das Gefühl, wir haben nicht mehr viel Zeit für dieses Gespräch, diesen Podcast noch. Ich habe aber noch so eine lange Liste von Dingen, die ich mit dir besprechen wollte. Und ich sag einfach mal schnell so ein paar Stichworte und dann lass uns da gleich nochmal drüber gehen. Also zum einen ich bin auf euch aufmerksam geworden, auch weil ihr unheimlich viel soziale Medien bespielt, da drin etwas macht und zwar unheimlich authentisch. Also ihr kommt darüber, im ersten Schritt ist das so ein bisschen komisch, aber dann merkt man eben, ja okay, das sind halt Gerüstbauer und die eure Mitarbeiter machen dort auch mit, was ja auch schon mal verrückt oft ist, wie bekommt man Mitarbeiter vor die Kamera und die dann eben da auch noch. Und das ist nicht perfekt jetzt mit einer perfekten Kamera und sonst was, sondern einfach mal so, ja, wir probieren das mal. Und das ist etwas. Dann eigentlich das Thema hier, dieses Podcast. Ihr habt zum dritten Mal jetzt die Gemeinwohlbilanz gemacht. Das heißt also, ihr habt in dieser Transformation, habt denn jetzt nicht nur, wie es sich auch gerade hört, seid ihr Richtung Erfolg, finanzieller Erfolg und ein Unternehmen aufbauen, sondern auch eben gefragt, okay, was geben wir gesellschaftlich weiter? Also ihr habt eine GWÖ zum dritten Mal jetzt gemacht. Das wäre ein Thema, wo ich noch fast eine halbe Stunde wahrscheinlich mit dir sprechen könnte. Und dann einfach noch neben den ganzen Blogs und Büchern, die du aufgezählt hast, machst du auch noch, ich denke so nebenbei, einen Podcast, in dem du auch noch Dinge erzählst. Und da hast du, da kommen wir dann auch wieder nochmal zu diesem Persönlichen, hast du auch einen Podcast gemacht, den hatte ich mir dann eben auch angehört in dieser Vorbereitung. Da hast du gesagt, mit 63 neue Freunde finden Wege aus der Einsamkeit. Also du bist ein Unternehmer, du redest hier so offen darüber und gibt's da dann auch noch eben so Gedanken mit? Sag mal, wann arbeitest du eigentlich?
Ich arbeite schon lange nicht mehr. Das ist alles Hobby. Also ich arbeite nicht als Arbeit empfunden. Meine Frau sagt, ich bin immer viel zu lange auf der Arbeit oder wenn sie mich braucht, bin ich auf irgendwelchen Vorträgen oder in Seminare. Also ich bin nie daheim. Ich habe das Gefühl, dass ich viel mehr zu Hause bin wie früher, aber sie nicht, ja. Ich muss sagen, wenn Arbeit Spaß macht, ja, dann empfindet man Arbeit nicht als Arbeit. Was ich auch immer als Botschaft mitgeben möchte, viele arbeiten zu viel im operativen Geschäft, weil sie den Mitarbeitern nicht vertrauen. Ja? Dass die Mitarbeiter nicht alles können, das ist klar. das sehe ich auch manchmal. Es war für mich auch schwierig, loszulassen und zu sagen, liebe Mitarbeiter, das ist euer Rahmen, der ist abgesteckt, das dürft ihr machen, das dürft ihr tun. Wenn ihr darüber euch hinaus bewegt, müsst ihr fragen. Ja, der Rahmen ist groß, ihr könnt frei agieren da drin in dem Rahmen. Ja, dann habe ich auch Gerüste gesehen, die waren vielleicht nicht so, wie ich es gern hätte. Ja, da muss man dann mal darüber sprechen. Aber was wichtig ist, man muss Vertrauen haben in die Mitarbeiter, wird ab und zu enttäuscht. Das muss man mitnehmen, die Enttäuschung. Aber ich glaube, der Punkt, wo das Vertrauen da ist, dann kommt man, geht vorwärts. Und bei Dirk ist es so, der hat jetzt also noch 20% ungefähr im operativen Geschäft. Und ich sage immer, macht eure Firma so 6 Mitarbeiter groß, ja, und dann geht aus dem operativen Geschäft raus. Kümmert euch um eure Kunden, kümmert euch um eure Außendarstellung, eure Sichtbarkeit, ja, und kümmert euch um das Gemeinwohl. Und das wird gesehen. Und das ist aber, ich sage immer, Sichtbarkeit ist kein Sprint, sondern Sichtbarkeit ist ein Marathon. Ich muss immer wieder machen. Ja? Ich muss immer wieder was tun. Beispiel. Wir sind beim Hasenzuchtverein Mitglied. Kann schlachen drüber. Ja, ist so. Hasenzuchtverein deswegen, weil wir eine Obststreuwiese haben, die ist beim Hasenzuchtverein. Wir zahlen 250 Mitgliedsbeitrag im Jahr und in diesem Streuobstwiese, da setzen jedes Jahr unsere Auszubildende, wenn die anfangen, einen eigenen Baum. Den dürfen den selber setzen. Und die Woche, da haben sie mir mal nebenbei gesagt, vor einem Jahr, ja, da drüben ist ein Zaun, der müsste gemacht werden. Der gehört zu unserem Grundstück, aber wir haben aber kein Geld und die Leute, wo bei uns Mitglied sind, haben keine Zeit und sind schon älter. Ja gut, okay, das gehört mir zu mir, auch zum Gemeinwohl. Ich mache jetzt für die keinen ganz neuen Zaun, aber die Zaunfelder werden repariert. Die Zaunfelder, wo fehlen, werden wir ersetzen. Das machen unsere Auszubildende. Zumal das Wochenende sind zwei Auszubildende mit Rotary unterwegs im Kids Camp in der Nähe von Riesa. Das mein Rotary Döbel-Mittelsachsen und der Rotary Elbland machen zusammen Kids Camp und da helfen meine Auszubildende mit, die zu betreuen. Letzte Woche waren ein Ausbilder und eine Auszubildende in Klosterbuch. Das ist eine Klosteranlage in der Nähe zwischen Leipzig und Dresden. Eine wunderschöne Klosteranlage. Da hat Rotary in den Außenanlagen gearbeitet. Da haben wir mitgeholfen. Ja, heute haben wir einen Kopierer zum Beispiel. Der Kopierer ist in der Leasing abgelaufen. Wer noch da? Den haben wir der Freien Landschule geschenkt, den Kopierer. Und das ist für mich Gemeinwohlarbeiten. Ja, also überall helfen, wo es geht. Ja, und nicht unbedingt immer nur mit Geld zu helfen. Vor 2 Wochen haben wir 3 Bäume. Wir haben eine Paten, also eine Schule, da haben wir 3 Patenklassen. Da haben wir 3 Ahornbäume gespendet. Wir haben zusammen mit den Schülern die Bäume gepflanzt, mit unseren Auszubildenden zusammen. Das ist im Gemeinwohl zu arbeiten. Oder wir haben jetzt, habe ich privat unterstützt, Green Kayak in Leipzig. Die Gemeinwohlökonomieverein hat 3 Green Kayaks gekauft. Ja. Green Kayak, du weißt nicht, ob du das kennst? Bekannt? Nee? Okay. Ja. Green Kayak ist dazu da, dass man die Kayaks, also die App runterladen kann, kostenlos in Kayak mieten kann für 2 Stunden. Im Gegenzug braucht man nichts bezahlen und bei der Kayakfahrt sammelt man Müll in den Flüssen, in den Seen. Das ist Green Kayak, eine geile Idee und die finde ich so super. Habe ich dann unterstützt, ja, dieses Projekt. Also verschiedene Sachen unterstützen. Und das ist für mich Gemeinwohlbilanz. Ich muss Sie nochmal berichtigen. Wir haben 2 Bilanzen gemacht. Wir machen jetzt die 3. Wir haben den Transformationspreis und Nachhaltigkeitspreis gewonnen im letzten Jahr. Das war für uns sehr interessant, das zu gewinnen. Und wenn wir irgendwo was gewinnen und wir kriegen Preisgelder, dann versuchen wir nicht die Gelder irgendwo zu spenden, sondern wir versuchen, Vereine nachhaltig, die sollen uns nachhaltige Projekte vorstellen, Vereine, wir schreiben das aus im Landkreis und die können dann das Preisgeld anteilig oder alles bekommen. Also das Geld bleibt nicht bei uns, das wollen wir auch nicht haben, sondern wir wollen weitere Projekte nachhaltig anregen.
Das, was so spannend ist bei euch, ist, das ist jetzt alles Dinge, die ihr nach außen macht. Aber ihr habt ja auch Dinge, seid ihr angegangen, innerhalb eures Unternehmens selber. Also ihr habt selber Geschäftsmodelle überlegt, habt darüber gelegt, okay, was benutzen wir für Materialien? Gibt es da andere Möglichkeiten? Oder wie kannst du da ein Beispiel nennen, was ihr da verändert habt, was ihr da macht?
Also es ist so, dass wir teilweise hergegangen sind, haben uns den gesamten Materialbestand angeschaut, was wir haben. Und dann haben wir festgestellt, manche Teile, die brauchen wir gar nicht mehr. Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, du verkaufst die. Und da haben wir zum Beispiel Betonteile gehabt. Ganz viele Betonteile für Ballastierungen von freistehenden Gerüsten. Und das haben wir bei Facebook eingetragen und haben gesagt, gegen Abholung verschenken wir den ganzen Ballast. 40 Tonnen Ballast, einfach verschenkt. Ja? Oder wir haben Gerüstmühlen, die sind defekt, alt, die werden von Schreinern geholt, die Möbel bauen. Die zahlen uns einen kleinen Obolus noch, bauen ein Ding. Dann haben wir vor 2 Jahren ein tolles Projekt begonnen mit unserer Auszubildende. Wir haben Bauholz, Kanthölzer von den Baustellen zurückbekommen, von Baustellen. Und da haben wir dann Bänke und Tische gebaut. Und die haben wir dann gespendet für Wanderwege im Umkreis. Also Ausbildungsprojekte. Die haben wir im Winter gebaut, solche Tische, Ding. Das war ein ganz interessantes Projekt. Zurzeit arbeiten wir daran, es gibt ja diese Gerüstplanen und diese Gerüstplanen ist natürlich in der Müllentsorgung negativ. Früher sind die genutzt worden für die Heizkraftwerke zum Anheizen. Plastik brennt ja gut. Ja. Aber jetzt haben wir gerade ein Modell, wo wir also versuchen, mit anderen Gerüstbauunternehmern zu schauen, gibt es auch recycelbare Netze oder Planen zum Abhängen. Und wir haben herausgefunden, dass es schon solche Planen gibt. Die gibt es beim Segeln ist das. Also man muss mal über den Tellerrand schauen in andere Gewerke und dann stellt man fest, Mensch, da gibt es ja was, das brauche ich nicht mehr, kann ich was anderes nutzen, wo einfach recycelbar ist. Das kann ich auf den Komposthaufen schmeißen und es geht so weiter. Zum anderen haben wir aus unseren Gerüstbelägen, die haben wir nicht in den Schrott geschmissen, wenn sie defekt waren, sondern wir haben Hochbeete gebaut und haben die verkauft, teilweise aber auch verschenkt an irgendwelche Kinderheime.
Wir kommen ja so langsam zum Abschluss und eigentlich habe ich noch unheimlich viele Fragen und unheimlich viele Gedanken und unheimlich viele Themen, wo wir noch reingehen können. Als erstes vielleicht mal an diejenigen, die jetzt hier gerade zuhören und die vielleicht sagen so, okay, würde mich auch noch interessieren. Also wie war das, eine GWÖ zu machen? Was ist da in dem Podcast drin? Wieso machen die Social Media und wie sind die damit umgegangen? Wie haben die eingebunden? Und vielleicht hast du noch ganz andere Fragen. Also für diejenigen, die jetzt hier noch Fragen haben und die gerne da noch was hören wollen von dir, Walter, schreibt uns gerne, vielleicht können wir dann da was möglich machen, weil ich glaube, da wir sind in vielen Dingen, die eigentlich hier speziell für diesen Podcast auch so noch sind, noch gar nicht reingegangen.
Entschuldigung, ich bin auch gern bereit, noch einen zweiten Podcast mit dir noch aufzulegen, wenn du das wünschst.
Genau dahin habe ich das jetzt hier gerade schon so gebracht. Ich weiß nicht, lass uns einfach mal gucken, auch wie die Zuhörer reagieren, weil ganz ehrlich, mein Plan war einfach noch weiter. Wir haben jetzt hier nur diese Zeit. Mein Plan war einfach noch, dass wir in einige Dinge noch tiefer reingehen. Und da lass uns einfach mal gucken, was sich daraus ergibt. Aber jetzt so zum Abschluss hätte ich noch zwei Fragen. Also zum einen, du hast gesagt, du verlässt jetzt das Unternehmen als Geschäftsführer. Trotzdem frage ich mich so, ja, wie geht's dann in der Zukunft weiter? Was sind da deine Gedanken? Hast du da Pläne oder sagst du erstmal, oh nee, erstmal ganz ruhig? Und das Zweite wäre dann, wenn man dich erreichen möchte, wenn man sehen möchte, was ihr wirklich macht, weil darüber haben wir gar nicht gesprochen. Wir haben gar nicht gesprochen, welche verrückten Bauten ihr dort auch macht im Endeffekt und umbaut auch. Also wir haben gar nicht über das Unternehmen selber so stark gesprochen, aber vielleicht willst du dazu so einen Abschluss geben, also dein Blick in die Zukunft und dann nochmal den Abschluss. Was möchtest du von dem Unternehmen noch? Wie kann man euch erreichen und wie kann man euch buchen vielleicht auch?
Mein Blick in die Zukunft. Ich bin ja gerade dabei mit Joanna Milkit eine Mastermind-Gruppe zu bilden. Die Webseite heißt top-mastermind.de. Ja, da laden wir ganz gerne Unternehmer ein, die mit uns zusammen in die Zukunft denken, ja, und weiter sich entwickeln wollen, wo wir auch Erfahrungen weitergeben können. Dass ich will ein, zwei Gruppen aufbauen, das ist dann für mich so ein Aufwand, so sagen wir mal so 2-3 Monate im Jahr, wo ich noch was unterm Jahr was zu tun habe. Dann haben wir zu Hause ein Grundstück mit 3.500 Quadratmeter. Also ganz viel Arbeit im Garten. Meine Frau wartet schon, dass ich komme und mithelfe. Haben da auch ganz verrückte Projekte im Laufen. Ich möchte ein bisschen mehr reisen, Zeit haben für mich, Familie. Ich habe mir einen Traum erfüllt. Ich habe mir ein Harley-Dreieck gekauft vor 2 Jahren und bin zu den christlichen Bikern von Sachsen als Mitglied dazugegangen. Also ich möchte da noch ein bisschen mehr machen in dem Bereich. Und vom Geschäft her, ja, wir bauen Hängegerüste in Industrieanlagen. Wir bauen also für Sanierungen von Lüftungsanlagen, Elektroanlagen oder Sprinkleranlagen in der laufenden Produktion. Wir bauen auch Hängegerüste an Eisenbahnbrücke, Fußgängerbrücken, ja, für Sanierungen. Natürlich bauen wir so mobile Behelfsbrücken für Fußgänger über Eisenbahn oder über die Straße, wenn Sanierungen sind. Und was ich immer sage, ich betitel es mal so, da steht eine große Papiermaschine, die hat kostet, wenn die Produktionsausfall eine 100.000 Euro am Tag ist, ja, und ich werde nachts um 3 angerufen und er sagt, ja, die Maschine steht und wir sagen zu ihm, schick uns ein Bild, wir kommen innerhalb von 5 Stunden in ganz Deutschland und wir bringen das richtige Gerüst oder die richtige Leiter mit, dass du an den Punkt ran kannst, wo die Maschine repariert werden muss und deine Maschine läuft vielleicht wieder in 5 oder 6 Stunden, dann ruf mich an, dann bin ich der richtige Partner für dich. Ich habe einfach die Idee, schnell und auch mein Sohn ist hier im Unternehmen, wir können schnell reagieren und wir können sagen, hey, wenn du das so machst, kann ich dir so helfen und ich komme so schnell wie möglich. Und da sind wir die Richtigen.
Wie kann man euch kontaktieren? Wie kann man dich kontaktieren?
Ganz einfach, unsere Webseite heißt spezialgerüstbau.de.
Super, danke.
Aber wenn man meinen Namen eingibt, ich glaube, die ersten 10 Seiten bei Google werden mit meinem Namen gefunden. Meine Enkelin hat mir vor kurzem erzählt, sie hat Alexa gefragt nach meinem Namen und Alexa hat mich erkannt. Oder gekannt, ja.
Wie gesagt, wir haben ja eine Menge Dinge nicht besprochen. Also zum Beispiel ein weiteres Thema, was ich unheimlich spannend finde, ist, ihr habt Umfragen in Schulen gemacht wie sehen die Zukunft und das sind ja eure zukünftigen Arbeitnehmer und da hatte ich unheimlich viel auch erstaunt. Also für alle diejenigen, die jetzt sagen so, hey, ich will da mehr zu wissen, wie gewinnen die Mitarbeiter, was machen die dort, warum gehen die in Schulen rein, wie ist die Transformation im Unternehmen durchgegangen, also wie kommen sie zu diesem Ferrari und eigentlich mehr als Ferrari, sondern auch noch nachhaltig das Ganze, da würde ich sagen, ganz einfach, schreibt einfach mal überall, wo ihr das seht, nur ein Wort rein, Fortsetzung, dann weiß ich Bescheid, dann brauche ich nicht viel lesen, das ist einfach reinzuschreiben. Mal sehen, wer darauf antwortet und wer Fortsetzung schreibt, dann machen wir eine weitere Aufnahme und gehen in all diese Themen hinein, würde mich auch sehr freuen. Lass uns einfach mal schauen, was da passiert. Und an der Stelle würde ich jetzt sagen, ein großes Dankeschön für diesen Einblick und für das, was du hier in dieser Zeit erzählt hast. Danke, dass du dabei warst und vor allen Dingen danke, dass du so offen warst.
Ja, danke, lieber Georg, dass ich teilnehmen durfte. Es hat riesig Spaß gemacht. Aber ich habe jetzt einen wichtigen Auftrag. Ich bin heute mit meiner Harley in der Arbeit und ich möchte jetzt meine Enkelin von der Schule abholen.
Genau dabei möchte ich dich natürlich nicht, daran möchte ich dich nicht aufhalten und deswegen sage ich dann einfach, grüß deine Enkelin von mir, unbekannterweise. Sie können das demnächst hier hören, wenn sie möchte. Und danke und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und einen schönen Tag mit deiner Enkelin.
Gut, danke schön.